Ich möchte hier eine Geschichte vorlesen aus der Bibel, die eigentlich eine Geschichte voll Action ist. Also da geht etwas ab. Es ist aus der Apostelgeschichte. Und ich möchte die vorlesen. Und dann werden wir zusammen auch entdecken, was die Geschichte für heute könnte bedeuten für uns. Die Apostelgeschichte ist ja so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von der Gemeinde, wo es angefangen hat in Jerusalem und dann so ein bisschen in der Region, im Kanton könnte man sagen, und dann bis ans äußerste Ende der Welt. Das heisst, irgendwann im Römerbrief, dass der Paulus noch Pläne hatte, nach Spanien zu gehen. Und es gibt so Hinweise, dass er wirklich, nachdem er zu Rom war, noch nach Spanien gegangen ist. Nicht an die Beach, nehme ich an, aber wirklich hat Jesus bis als Tränder vom römischen Imperium gebracht. Und da sind sie unterwegs in der Südtürkei. Der Paulus war nie allein, er hatte ein Team. Und da schon mit dem Barnabas, seinem Mentor, zusammen. Ich lese aus Apostelgeschichte 14. Von Vers 8 bis Vers 20. In Lystra lebte ein Mann, dessen Füße von Geburt an gelähmt und kraftlos waren. Noch nie hat er einen Schritt gehen können. Dieser Mann hörte Paulus predigen. Paulus wurde auf ihn aufmerksam und sah, dass der Mann glaubte, er könne geheilt werden. Laut rief er ihm zu: Steh auf, stell dich auf deine Füße. Da sprang der Mann auf und konnte gehen. Als die Leute erkannten, was Paulus getan hatte, riefen sie in ihrer Muttersprache, Lykaonisch heißt die, nicht Spanisch, die Götter sind als Menschen zu uns herabgekommen. Sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Der Priester des Zeus-Tempels vor den Toren der Stadt brachte Stiere und Kränze zum Stadttor, wie ein Altabzug, um den Aposteln zusammen mit dem ganzen Volk ein Opfer zu bringen. Als Paulus und Barnabas begriffen, was sie vorhatten, zerrissen sie ihre Kleider, liefen unter die Menge und riefen entsetzt: Ihr Leute, was macht ihr da? Wir sind nur Menschen aus Fleisch und Blut, wie ihr. Wir verkünden euch doch die rettende Botschaft, damit ihr euch von diesen toten Götzen abwendet und an den lebendigen Gott glaubt. Er hat den Himmel, die Erde und das Meer und alles, was darin ist, erschaffen. Bisher hat er die nichtjüdischen Völker ihre eigenen Wege gehen lassen, aber er zeigte ihnen immer wieder, dass er lebt. Denn er hat euch viel Gutes getan. Ihm verdankt ihr den Regen und die guten Ernten. Er gibt euch zu essen und macht euch glücklich. In einer anderen Übersetzung heißt, er erfüllt euches Herz mit Freude. Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas die Leute nur mit Mühe davon abhalten, ihnen zu opfern. Dann aber kamen Juden aus Antiochia und Ikonion. Sie hetzten die Volksmenge gegen die Apostel so sehr auf, dass Paulus gesteinigt wurde. Weil die Leute Paulus für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Doch als die Jünger ihn umringten, kam Paulus wieder zu sich, stand auf und ging in die Stadt zurück. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Oh, das ist ein bisschen schnell durch. Ich mag mich gut erinnern an ein Erlebnis, das ich hatte, wo wir im Missionseinsatz waren in Oman. Da haben wir auch zu tun gehabt mit so nepali Frauen. Und im Moment herrscht ja so ein Aufbruch in Nepal. Ganz viele Leute öffnen ihr Leben für Jesus. Und das merkt man auch im Ausland. Oder wenn neumann so eine Bewegung los ist, dann merkt man das auch im Ausland. Ich denke jetzt hier in der Schweiz an Perser, an die Iraner, wo man weiss, ganz viele Leute im Iran sind sehr offen für das Evangelium. Und das ist eine der Volksgruppen, wo die meisten Leute eine Entscheidung für Jesus treffen und sich taufen lassen, hier in Westeuropa. Und in Oman, auf der arabischen Halbinsel, habe ich auch mit Nepali Kontakt gehabt.
Und dann ist eine Frau gekommen und die hat eine Geschichte gehabt und hat gesagt, sie hätte einen Traum gehabt und in dem Traum ist ein Mann in weissen Kleidern erschienen. Und wir müssen wissen, die Frau, die ist immer wieder geschlagen worden von ihrem Mann. Und hat ganz, hat, ist extrem viel Druck ausgesetzt gewesen. Und der Mann in weissen Kleidern hat dann ihr im Traum gesagt, du vertrau mir einfach. Du hast keine andere Wahl, du hast keine Lösung, aber vertrau mir. Ich meine es gut mit dir. Und sie hat dann beschrieben, eben, dass das Gesicht hat sie noch nie gesehen, einfach so die Freundlichkeit, die Liebe, die Barmherzigkeit. Und so eine Frau ist dann zu uns gekommen und die hat einfach die Begegnung gehabt mit dem Mann. Und sie hat mich gefragt und die Übersetzerin, könnt ihr mir erklären, was der Mann ist, wer das ist? Und uns ist nichts anderes übrig geblieben, als ihr einfach zu sagen, der Mann heisst Jesus und was Jesus ihr geschenkt hat. Und die Frau hat sich nachher für Jesus entschieden. Die war wie reif gewesen. Die hat einfach nur eine Erklärung gebraucht, wer Jesus ist und was er wünscht und was er ihr geschenkt hat. Und sie hat ihr Leben Jesus gegeben und hat sich taufen lassen. Und manchmal, wie auch ein bisschen in dieser Geschichte, erleben wir so Situationen, dass wir merken, da ist eine Person einen Weg gegangen mit Jesus oder hat etwas erlebt, jetzt in unserer Geschichte das Wunder, und die sind so offen für das Evangelium. Und das Einzige, was wir noch machen müssen, ist auf Jesus hinweisen und ihr sagen, was ist das für eine Geschichte und was, um was geht es da? Der Paulus und der Barnabas, die sind auf einer Strasse unterwegs gewesen. Ich weiss nicht, ob ihr schon in der Toskana in Ferien gegangen sind. Viele Schweizer gehen dort hin. Wir planen auch wieder im Herbst zu gehen. Und dort gibt es so einen Via Aurelia. Wir fahren dann so ein bisschen auf der Autobahn und so ein bisschen die alte Strasse, die heisst Via Aurelia. Und in Italien gibt es ja viele so Via. In einer Ortschaft ist uns sogar noch mal ein Via Senegal begegnet, weil es sehr wahrscheinlich so viele Leute hat von Senegal, die dort in dieser italienischen Stadt wohnen. Aber der Paulus und Barnabas, die sind auf der Via Sebaste unterwegs. Und die Römer hatten ja so ein Strassennetz gehabt mit gut ausgebauten Autobahnen damaligen, also die mit diesen Pflastersteinen. Und da war man relativ schnell unterwegs gewesen. Und wenn man so ein bisschen die Apostelgeschichte schaut, sieht man auch, Paulus, der ist meistens an diesen Hauptstrassen entlang gewandert. Und zusammen haben sie Lystra erreicht. Das war eine blühende Stadt, eine Militärkolonie. Hat Augustus gegründet und hat dort so ein bisschen ausdiente römische Offiziere angeschickt. Unter anderem. In der Schweiz kommt man spontan Thun in Sinn. Das ist ein bisschen Militärstadt. Oder? Und die Leute waren dort zweisprachig. Die haben Griechisch können. Das ist so ein bisschen die Sprache, die man überall geredet hat. Im deutschsprachigen Raum wäre jetzt das Deutsch. Und die haben aber noch Lykaonisch geredet. Das wäre vielleicht Rätoromanisch oder als Vergleich. Und dort sind sie dann zur zentralen Plaza gegangen und haben angefangen, das Evangelium zu verkünden. Dass Jesus jedem Mensch, der ihm vertraut, möchte Gottes Vergebung zusprechen. Und was er gemacht hat am Kreuz, dass er nämlich alles gibt, sein Leben, so, dass so wie ein Tauschen steht, dass wir dürfen das Leben von Jesus in Anspruch nehmen und er das, wo wir in Gottes Augen nicht erreichen können, nämlich perfekt sein, nämlich so zu leben, dass Gott immer Freude hat an uns, das möchte uns Jesus schenken. Das nennt man Gerechtigkeit. Und das haben sie verkündet. Und dass man einfach das Vertrauen in Jesus setzen kann und dass man dann das neue Leben empfängt. Im Publikum war ein Mann. Sehr wahrscheinlich ein Bettler. Und wir wissen, das Betteln ist so ein der letzte Job, wo jemand noch aufgreift. Also lieber geht man an einer anderen, bedeutungsvollen Arbeit nachher als Betteln. Ein Behinderter, ein Gelähmter von Geburt an, der noch nie einen Schritt hat können machen. Ich erinnere mich, wo unsere Kinder den ersten Schritt gemacht haben, dass sie immer mit der Videokamera, mit der Fotokamera gekommen haben, geklatscht und gejubelt. Ich weiss nicht, ob ihr auch schon mal dabei gewesen sind bei dem Moment. Es ist so ein wie ein entscheidender Moment im Leben von einem Kind. Bis dahin war es immer abhängig von den Eltern, oder sagen wir zumindest im Radius, oder es gibt auch Kinder, die ein bisschen schnell krabbeln können, dann muss man da ein bisschen, aber laufen bedeutet, jetzt ist man selbstständig. Und der Mann, der war nicht frei gewesen. Immer wieder sind ihm Grenzen aufgezeigt worden. Aber er wagt noch zu hoffen. Er fasst Vertrauen zu Jesus und erwartet Heilung. Im Griechischen braucht man da das Wort, das man auch braucht für Rettung, wenn jemand gerettet wird, so. Und genau das gleiche Wort ist da auch, er erwartet. Und das Wort bedeutet einfach, dass man heil wird. In allen Dimensionen. Geistlich, seelisch, körperlich. Das hat er, und er natürlich, der Gelähmte, natürlich auch ganz stark körperlich. Und der Paulus ist überzeugt, übernatürlich, dass Gott den Gelähmten Mann heilen will und sagt mit lauter Stimme, stand auf! Und das Wunder geschieht, der Mann kann jumpen. Wenn Kinder so die ersten Schritte machen, dann sieht man so auf ihrem Gesicht, wie stolz die sind, dass sie jetzt können laufen. Da fallen jetzt immer wieder um, aber es macht ihnen nichts. Aber das sieht man denen an. Und ich kann mir gut vorstellen, dem Mann, wo der das erste Mal in seinem Leben laufen konnte, was das bedeutet. Battle-Dasein ade. Er ist nicht mehr immer der Ausgrenzte. Man muss nicht immer stützen und immer umeinander tragen. Ganz neu, Gott sprengt die Grenzen. Jesus möchte auch dein Leben verändern. In der Apostelgeschichte fällt auf, dass wir das Wunder haben und dann immer das Evangelium, also Botschaft dazu. Und die tun sich wechselseitig bedingen. Manchmal tut das Wunder Botschaft unterstreichen, aber da tut die Botschaft das Wunder erklären und schreibt es Gott zu. Der Paulus hat nie wollen, dass die Leute denken, er hat die Gabe von der Heiligen im Griff und er ist der Guru. Das hat er nicht wollen. Und beides, das Wort und Tat, Botschaft und das Wunder, möchte Glauben wecken. Wir dürfen mit Gottes Wirken rechnen. Und, immer wieder erfahren wir auf dem Missionsfeld und auch in der Reich Gottes Arbeit Zeichen und Wunder. Manchmal kleine, manchmal grössere. Es ist aber ein Faktor, den wir nicht kontrollieren können. Aufbruch planen und evangelisieren und Leute einladen, können wir nicht rechnen. Und Gott muss jetzt ein Wunder tun. Aber Gott in seiner Güte, in seiner Freundlichkeit schenkt jetzt dem Bettler, dem gelähmten Mann, ein ganzes neues Leben. Wo in deinem Leben spürst du immer wieder deine Grenzen und möchtest von Jesus verändert werden? Ist es vielleicht etwas, was mit deinem Charakter zu tun hat, wo du denkst, oh, wenn ich da nur ein bisschen Fortschritt machen könnte, immer wieder wird ich überrannt von dieser Wut? Ist es vielleicht in einem Leben von einem Mitmensch, du bettest für ihn und möchtest, dass er einen Schritt macht, dass er endlich ganze Sache mit Jesus macht, und irgendwie beten wir und wir haben fast die Hoffnung aufgegeben, dass sich etwas noch ändern kann, oder es kann auch eine Ehe sein, dass wir denken, oh, es ist jetzt halt so, bleib wie du bist, ich bleibe wie ich bin, und haben wir noch Hoffnung, dass vielleicht unsere Kommunikation könnte besser werden? Wo in deinem Leben spürst du immer wieder deine Grenzen und möchtest von Jesus in die Freiheit geführt werden? Erwartest du, dass Jesus auch noch heute Unmögliches möglich machen kann? Ich denke, Jesus möchte in unserem Leben Veränderung bewirken. Und wir können nicht viel dazu beitragen, wir können einfach uns ihm angeben und mit ihm darüber reden, den Wunsch äußern. Der Mann, der ist einfach dort gewesen, hat dem Paulus zugelassen, was er von Gott erzählt hat. Mehr hat er nicht gemacht. Aber der Paulus hat gespürt, da ist ein offenes Herz. Und ich denke, das wünscht Gott von uns. Und jetzt müssen wir die Reaktion von der Volksmenge sehen. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, lesen Sie nochmal, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen, liebe Leute, was macht ihr da? Ich muss erklären, die Volksmenge, die hat natürlich gedacht bei dem Wunder, das ist etwas Göttliches. Und da sind zwei Götter in Menschengestalt erschienen. Der Zeus und der Hermes. Oder in der römischen Kategorie der Jupiter und der Merkur. Und ich habe mir sagen lassen, der Merkur, der Jupiter ist so ein bisschen der Chefgott, der Höchste. Und der Merkur ist der Gott von der Nachrichten, der Götterbote. Der, der mir eine Message bringt. Und die Leute, die haben den Paulus und den Barnabas wollen ehren und haben gedacht, da sind jetzt die Götter gekommen. Und es hat dort in dieser Region, Phrygien, in der Südtürkei, so eine Geschichte gegeben von Philemon und der Baukis. Habt ihr die schon mal gehört? Das ist einfach so Kulturgut gewesen. Vielleicht wie bei uns der Wilhelm Tell. Ich weiß nicht, ob die jüngeren Leute noch die Geschichte kennen, aber am 1. August hat das der Vater uns immer erzählt. Das muss man kennen, der Röpfelschuss. Und da hat es auch so eine Geschichte gegeben. Und das war ein älteres Ehepaar. Und da ist der Zeus und der Hermes, die sind die Region besuchen und haben Leute gesucht, die ihnen Einlass geben ins Haus, die gastfreundlich sind. Und sie haben an 1000 Türen geklopft und überall haben sie gesagt, nein, wir können euch nicht aufnehmen, wir sind nicht gastfreundlich. Und dann sind sie zuletzt zu einem älteren Ehepaar gekommen, dem Philemon und dem Baukis. Und das war ein armes Ehepaar gewesen, die haben nicht viel gehabt. Und dann sind die Zeus und das ist jetzt eine Sage, die ich erzähle, oder? So ein Mythos. Und dann sind die abgesessen und der Philemon und der Baukis haben da so ein bisschen Kohl in einer Pfanne präpariert und dann haben sie noch geräucherten Schweinsrücken geholt. Ich habe es gestern noch mal gelesen, dass ich es noch genau weiss. Oh, also so ein Menü eher ein für ärmere Leute. Und dann wollten sie noch einen Gänsebraten servieren. Aber die Gans war so schnell, die sind ab und dann haben sie nicht können packen. Und dann sind sie geflüchtet und dann haben sie Zuflucht gesucht bei diesen beiden Männer und die haben sich dann eben entpuppt als Götter. Und dann haben sie gesagt, was ist euer Wunsch? Und dann haben sie gesagt, der Philemon und der Baukis, wir möchten gerne Priester werden in einem Tempel. Und tatsächlich, die Götter haben es so gemacht, dass ihre Althütte verwandelt worden ist in einen Tempel. Die ganze Geschichte kann man nachlesen beim Ovid. Der hat ein Buch geschrieben, Metamorphosen, das ist Verwandlungen. Man sieht immer wieder, wie Menschen eine andere Gestalt annehmen und so weiter. Und dann sind sie Priester gewesen und dann, wo sie älter geworden sind, das ist so der Schluss von der Geschichte, da haben sie den Wunsch geäußert, sie wollen im gleichen Moment sterben. Also dass der Philemon, sie sind wirklich ganz ein herziges Ehepaar gewesen, dass nicht der eine Partner der andere beerdigen muss. Und sie wollen im gleichen Moment sterben. Diesen Wunsch haben die Götter auch erfüllt. Und dann haben sie sich so gegenseitig angeschaut und plötzlich sind aus der Frau und aus dem Mann gleichzeitig ein Baum geworden, ein Linde und ein Eiche, die sich gegenseitig umarmt haben. Happy End. Aber die 1000 Häuser, die nicht gastfreundlich waren, die sind gestraft worden von den Göttern und dort hat es heute einen See. Und diese Geschichte hat man kennt. Und darum haben die Leute gedacht, wenn jetzt die Götter nochmal kommen, der Barnabas und der Paulus, dann wollen sie eben anders sein und wollen so sein wie der Philemon und der Baukis und sie gastfreundlich aufnehmen. Und darum haben sie eben wollen etwas opfern und richtig sein, ehren. Und die beiden Apostel, die haben natürlich nicht gecheckt, was abgeht. Haben Kleider verrissen. Liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen. Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu. Dem Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt euer Herz mit Freude. Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abhalten, ihnen Opfer darzubringen. Begegnung mit einer fremden Kultur birgt immer das Potenzial für Missverständnis.
Ich mag mich erinnern, es ist nicht nur eine fremde Kultur. In der Vorbereitung, wo wir geheiratet haben, haben wir so ein Buch gelesen, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus.
Begegnung mit einer fremden Kultur birgt immer Potenzial für Missverständnis. Wichtig ist eine gute Kommunikation. Der Barnabas und der Paulus checken am Anfang gar nicht, was los ist. Sie verstehen ja kein Lykaonisch. Kommt mir Spanisch vor. Erst, als der Zeus-Priester erscheint, da dämmert es ihnen und sie checken, die wollen ja für uns Opfer. Die wollen uns zu einem Status von Göttern erheben. Ich mag mich erinnern, ich habe einen kleinen Film gesehen, es ging um Englisch, um eine Englischlektion gegangen. Und da hat eine Frau geredet mit einem starken Akzent Englisch. Und wir haben uns alle gewundert, was ist echt das für eine Frau, wo kommt echt die her? Wir haben einfach gespürt, das ist nicht eine Amerikanerin, es ist auch keine Engländerin, auch keine Ossi, keine Australier. Und dann habe ich einen Kollegen getroffen, der hat lange in Brasilien gearbeitet und er kennt die Kultur, er kennt auch die Gestik, wie die Leute reden. Und dann hat er kurz den Anfang von diesem Video geschaut, den Akzent ein bisschen gehört und dann hat er gesehen, wie die Frau gezählt hat. Sie hat mit dem kleinen Finger angefangen zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann hat er gesagt, das ist eine Brasilianerin. Der hat gerade gecheckt, was von der Gestik und von der Melodie, von der Sprache, was das für eine Volksgruppe ist. Und manchmal kennen wir den Hintergrund nicht. Und dann, wenn jemand, ein Migrant oder ein Arbeitskollege oder so in einer besonderen Situation reagiert, verstehen wir den Hintergrund nicht. Auch ihnen passiert es, auch Barnabas und Paulus. Und sie haben nachher ihre Kleider zerrissen. Soviel ich weiß, ist das ein jüdischer Brauch, um Trauer, um Entsetzen auszudrücken. Also es ist, was da die Leute gemacht haben, ihnen opfern, ist ja Blasphemie. Das ist ja die höchste Beleidigung von Gott. Und sie haben Kleider zerrissen, sind ab in die Volksmenge gerannt und gesagt, wir sind gleich wie ihr, hört auf. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, haben denn die Leute auch gecheckt, was jetzt hier der Barnabas und der Paulus machen? So Leute, die da vom Ausland kommen und plötzlich zerrissen die da ihre Mäntel. Vielleicht war das Missverständnis gegenseitig gewesen. der Inhalt von Paulus seiner Message bleibt gleich. Er verkündet die gute Nachricht von Jesus Christus. Aber die Form, die kann manchmal ändern. Das jüdische Volk hat Paulus immer von der Bibel her abgeholt. Dort hat er immer mit der Bibel angefangen. Oder? Die Juden sind ganz fest verankert in der Tora, im Gesetz, im Alten Testament. Dort hat er gut können, anhand von Bibelzitaten, anhand von Passagen, die nachher Jesus in Erfüllung gegangen sind, zeigen, wer Jesus ist. Er hat, bei den Juden hat er in ihrer Welt angeknüpft. Und da bei den Leuten von Lykaonien, da kann er das nicht voraussetzen. Die haben null oder wenig Bibelkenntnis gehabt. Und gegenüber Nichtjuden, Retter von der Welt, von der Schöpfung, und versucht dort Gottes Spuren aufzuzeigen. Die Leute haben auch falsche Vorstellungen gehabt von Gott und der Welt. Die haben gedacht, es gibt mehrere Götter. Und ich denke, das sehen wir ja in der Schweiz, wenn wir rumschauen. Was tun die Leute am meisten verehren, neben Gott? Vielleicht Geld? Vielleicht Gesundheit? Und dort, wo wir am meisten ausgeben, das ist das, was einem wichtig ist. Auch in der Schweiz. Oder die Leute haben geglaubt, dass die Objekte göttliche Kräfte haben. Das gibt es auch heute noch. Leute, die ein Amulett haben, einen Stein neben dem Kopfküssi, wo ihnen einfach das Gefühl gibt, wenn ich den in meiner Reichweite habe, dann begegnet mir kein Unglück, dann habe ich Glück. Oder im Auto sehen wir vielfach so ein Hufeisen. Teil Leute, sage ich jetzt nicht alle, aber Teil Leute, für die ist das mega wichtig. Und wir haben mal einen Lehrer gehabt, der gesagt hat, auf vielen Nummernschildern ist das Hufeisen der falsche Weg, oder? So gegen runter. Wir müssen es so hin tun, dass das Glück kann aufgefangen werden kann. So, das glauben heute die Leute. Und die Menschen erhalten göttlichen Status und werden wie Götter verehrt. Und denken wir mal heute, wie werden heute Leute verehrt? Popstars oder Sportstars oder eine neue Kategorie, die jetzt unter Jungen mega in ist, Influencer. Letztens in einer Sendung gesehen, da hat einer ein Bild gepostet, einfach wie er chillt und er ist irgendwo auf einem Bänkli abgelegen. Das haben wir schon tausendmal gemacht, aber er hat das einfach gepostet und so gesagt, so kannst du chillen. Und nachher haben alle seine Followers sind sie irgendwo auf einem Platz abgelegen und haben gesagt, chillen, oder? Solange er gutes Zeug vorzeigt. Super, oder? Sagen nichts gegen Influencer. Gott ist ein lebendiger Gott. Und das sagt der Paulus. Und er sagt den Leuten dort, wo man Gottes Spuren kann entdecken kann. Und ich möchte euch vom Psalm 36 vorlesen, was da geschrieben steht über Gottes Güte. Herr, deine Güte ist unvorstellbar weit wie der Himmel und deine Treue reicht so weit wie die Wolken ziehen. Deine Gerechtigkeit ist unerschütterlich wie die mächtigen Berge. Deine Entscheidungen sind unermesslich wie das tiefe Meer. Mensch und Tier erfahren deine Hilfe, Herr. Wie kostbar ist deine Güte, o Gott. Bei dir finden Menschen Schutz und Sicherheit. Aus dem Reichtum deines Hauses schenkst du ihnen mehr als genug. Mit Freude und Glück überschüttest du sie. Das ist ja da, wo der Paulus sagt. Regen, reiche Ernte, ein gutes Menü, Essen. Alles, was uns Freude macht, das schenkt Gott. Das ist ein Bonus. Das ist nicht etwas, was wir garantiert haben. Dass wir uns freuen können, dass wir genug zu essen haben, dass wir uns guter Gesundheit erfreuen. Ist immer ein Bonus. Und dann geht es noch weiter im Psalm 36, Vers 10. Denn du, Herr, bist die Quelle. Alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht, in deiner Gegenwart, sehen wir das wahre Licht, sehen wir das wahre Leben. Können wir auch Gottes Spuren in unserem Leben entdecken? Manchmal müssen wir ein bisschen suchen. manchmal nehmen wir alles so für selbstverständlich, dass wir gar nicht sehen, wie freundlich und wie grosszügig und wie gut es Gott mit uns meint. Also mir geht es manchmal so. Ich bin so unter Druck oder manchmal auch im Stress. Nicht immer, aber manchmal, dass ich nachher vielleicht ein bisschen vergesse, wow, jetzt habe ich ja gerade wieder ein feines Morgenessen eingenommen und jetzt habe ich ein schönes Musikstück gelassen. Und Gott möchte wirklich entdeckt werden. Kannst du Gottes Spur in deinem Leben entdecken? Seine Güte, seine Freundlichkeit. Und wie gelingt es uns, auch unseren Mitmenschen, Gottes Spuren, unsere Mitmenschen Gottes Spuren in ihrem Leben wahrnehmen zu lassen? Wie gelingt das? Der Paulus und der Barnabas, die suchen nach Anknüpfungspunkten. Ich weiß nicht, ob jemand die Brücke kennt. Wie bitte? Wo zwei Länder verbindet. Bahrain und Saudi-Arabien. Genau. Ja, das Bild, wir müssen ein bisschen wie Brücken entdecken, wie wir ins Gespräch kommen können mit unseren Mitmenschen. Der Paulus und der Barnabas haben ja ihnen irgendwie wollen Jesus näher bringen. Und das ist auch das, was uns in der Missionsarbeit auch immer wieder bewegt. Und ich habe dort ein paar Sachen aufgeschrieben, was die Leute in der Schweiz, aber ich denke, das ist weltweit, was die Leute suchen. Sie möchten echt sein. Sie möchten echt sein. Die Leute sehnen sich nach Spiritualität. Sie wollen die Begegnung mit Gott. Sie wollen von Gott berührt werden. Wie immer sie denn das auch nennen, aber das ist etwas, da hat jeder Mensch Hunger danach. Nach Liebe, nach Gemeinschaft, nach Akzeptanz, Anerkennung in der Gemeinschaft. Suche nach Freiheit, wie der gelähmte Mann, wo immer Grenzen hatte und sein Hunger nach Freiheit. Oder Suche nach persönlicher Bedeutung. Und mir ist das Anliegen, dass wir einfach dort zum Beispiel können anknüpfen und über das reden. Über das reden, und dann kommt man automatisch ins Gespräch. Letztens ist ein Perser gewesen, neben mir gesessen. Wir haben einen Match geschaut, die FCZ Damen unter 19 Juniorinnen haben gegen die Mannschaft von meinem Sohn gespielt, sind auf Wald gekommen. Eine Frauenmannschaft gegen eine gemischte oder eine Teenager-Mannschaft. Und dann ist neben mir der Iraner gesessen. Er ist auch schon ein paar Mal in die Gemeinde gekommen. Und ja, das war das Naheliegende, wo wir zusammen den Match angeschaut haben, dass wir mal darüber reden, ja, was gibt's denn für Teams in Iran? Welches Team bist du Fan? Und da hat sich dann gerade irgendwie mit den Worten, die er können ist, um Deutsch zu lernen, hat sich da ein Gespräch ergeben. Und ich denke, so Anknüpfungspunkte helfen uns in der Begegnung mit Menschen. Dass wir können etwas von Jesus weitergeben. Dass wir irgendwie dass die Leute Chancen haben, irgendwie Gottes Spur, eine kleine Spur, aber einen Fußabdruck von Gott entdecken. Ich komme zum Schluss. Ist ein recht heavy Schluss. Und der Gedanke, wo mir da wichtig geworden ist, Gottes Spuren sind auch im Leiden da, im Leiden da. Der Paulus ist schon gesteinigt worden. Und ich weiss nicht, was für Stein du in deinem Leben hast, wo du denkst, da wird wieder ein Stein gegen mich geschossen. Da erlebe ich wieder einen Rückschritt. Oder wenn man für Jesus unterwegs ist, merkt man auch die Opposition. In der Schweiz ist kürzlich die Geschichte mit dem Jungschaftsverband, habt ihr vielleicht gehört, wo die Medien wirklich ein bisschen Unrecht da haben und es einfach seit völlig in ein falsches Licht gestellt haben. Und das sind so Steine. Und der Ja, das grösste Leiden hat Jesus erlebt. Und ich denke, das kleine Erlebnis von Paulus und dem Barnabas ist ja nichts gegenüber das, was Jesus für uns getragen hat, als er auf dem Weg nach Golgatha war. Und hat das alles erduldet, damit du und ich einmal können in seiner Gegenwart sein. Und ja, das ist das, was ich heute Morgen weitergeben wollte. Gottes Spuren entdecken. Möge es Gott schenken, dass wir mit offenen Augen in die neue Woche starten und sehen, wow, das war jetzt wieder ein kleiner Händedruck von Gott. Und möge uns Gott auch brauchen, dass wir irgendwie dazu beitragen, dass andere Leute Gottes Spuren können wahrnehmen können. Und der Schlussgedanke, und auch wenn wir es schwer haben und vielleicht wenn es nicht nur vorwärts geht, wenn es vielleicht einen kleinen Rückschritt gibt, Gott ist da. Gott ist auch im Leiden präsent. Gottes Spuren sind auch im Leiden da. Und es heisst ja dort, die Leute sind um Paulus herumgestanden. Und Teil denken, die haben eine Gebetsgemeinschaft gehabt. Vielleicht um den Paulus herum. Und dann ist er wieder zum Bewusstsein gekommen, ist aufgestanden. Hat können gehen. Und andere sagen einfach, sie sind dort gewesen und haben gewartet und langsam sind sie wieder zu sich gekommen. Aber das Wunder ist ja, dass der Paulus wieder weitergelebt hat. Und möge ich darf Gott in der neuen Woche uns begegnen und dass wir seine Spuren dürfen entdecken. Amen. Du noch beten. Ja, Jesus, wir staunen, was der Paulus und Barnabas erlebt haben, wie sie für dich unterwegs waren und was du bewirkt hast durch ihr Leben. Und wir bitten dich, ja, wir haben nicht so ein Leben, das voll Action ist und wo wir unterwegs sind, aber wir haben gleich unsere Herausforderungen, unsere Beziehungen, unsere Sehnsucht. Und ich bitte dich, dass wir einfach in dieser neuen Woche ganz neu wieder dürfen deine Spuren entdecken dürfen. Dass wir dann auch dürfen Zeugnis geben, dass wir dürfen darauf hinweisen, was das für Spuren sind, wo du uns begegnet bist. Amen.